Hallo und herzlich willkommen heute zur 229. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich in die Südpfalz aufgebrochen und habe in Leinsweiler das Weingut Siegrist besucht. Es ist eins der Weingüter, die man nicht zuerst über ihre Lagen, ihre Rebsorten oder ihre Kellertechnik versteht. Man versteht sie über ihren Rhythmus. Beim Weingut Siegrist in Leinsweiler ist dieser Rhythmus vielleicht am deutlichsten um die Mittagszeit zu spüren. Dann sitzen Familie, Mitarbeitende und Lehrlinge zusammen am Tisch. Es wird gegessen, geredet, geplant, manchmal sicher auch gestritten, aber vor allem wird weitergegeben, was einen Familienbetrieb im Innersten zusammenhält. Erfahrung, Verantwortung, ein Gefühl für den richtigen Moment und die Gewissheit, dass Wein nicht nur im Keller entsteht, sondern in einem sozialen Gefüge. Ich habe für diese Folge mit Bruno und Jakob Schimpf gesprochen, die beiden Protagonisten des Weinguts. Bruno kam einst über die Liebe in den Betrieb, lernte bei Fritz Becker den Respekt vor der Rebe und von Thomas Siegrist, seinem Schwiegervater, wie man Wein nicht nur macht, sondern lebt. Jakob, die nächste Generation, ist seit gut einem Jahr fest im Betrieb. Er bringt Erfahrungen aus Betrieben wie Wehrheim, Granz und Wittmann mit, denkt über Bio nach, über Zukunft, über kleine Veränderungen. Und gleichzeitig spürt man sofort, hier geht es nicht um Bruch, nicht um demonstrative Neuerfindung, sondern um die Fortsetzung mit eigener Handschrift. Diese Folge erzählt deshalb von Übergabe, aber nicht im Verwaltungsdeutsch, sondern als Lebensform. Was bleibt von einem Menschen wie Thomas Siegrist, wenn er nicht mehr jeden Tag mit in den Keller geht? Wie prägt ein Großvater den Enkel, auch wenn er ihm nicht mehr alles zeigen kann? Wie viel Veränderung braucht ein Betrieb, der seinen Stil gefunden hat? Und wann ist Stiltreue keine Sturheit, sondern Haltung? Natürlich sprechen wir auch über Wein. Über einen Chardonnay aus der Parzelle Kinzeck, der nicht dem aktuellen Reduktions- und Askese-Ideal folgt, sondern Fülle, Cremigkeit, Holz, Reife und Ruhe zulässt. Doch über einen gereiften Riesling aus der Lage Sonnenberg, ein großes Gewächs aus dem Jahr 2017, der zeigt, warum Zeit bei Siegrist kein Marketingwort ist. Und über Spätburgunder, bei dem Jakob bereits an Stellschrauben dreht. Weniger robuste Extraktion, kürzere Maischestandzeiten, mehr Feinheit. Am Ende steht ein Satz, den Bruno im Gespräch sagt. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Vielleicht gilt das auch für Weingüter. Sie wachsen nicht unbedingt, indem sie größer werden. Manchmal wachsen sie, indem sie genauer werden. Also, freut euch auf eine spannende Podcast-Folge mit den beiden Protagonisten des Weinguts Siegrist im südpfälzischen Leinsweiler. Los geht's! Lieber Bruno, lieber Jakob, ich freue mich, euch beide heute hier im Podcast Genuss im Bus begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen.
Auch von uns ein herzliches Willkommen.
Ja, auch von uns.
Ihr habt zwei, Bruno und Jakob, ihr wohnt zusammen, arbeitet zusammen, esst zusammen. Wie ist das eigentlich? Wie fühlt sich das an, Bruno?
Das fühlt sich natürlich unwahrscheinlich positiv an, weil das habe ich so gelernt schon beim Thomas, bei meinem Schwiegervater hier im Betrieb, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, dass man zusammen sich zumindest einmal trifft am Tag, zusammen isst und zum Teil auch Sachen bespricht, die für den Betrieb wichtig sind oder wenn es Probleme gibt. Wir haben ja auch jedes Jahr zwei Lehrlinge im Betrieb, oder zumindest maximal zwei. Und da gibt es ja auch oftmals Probleme. Das sind junge Menschen, die sich noch in der Entwicklung befinden. Und da ist es also unwahrscheinlich wichtig, dass man sich zumindest zum Mittagessen trifft, nicht nur morgens oder abends, beim Feierabend, sondern auch mal zwischendrin. Da wird besprochen, was zu machen ist, wo es Probleme gibt. Und wir versuchen auch, die Lehrlinge ein bisschen dahin zu führen, dass sie auch ein bisschen mitdenken, weißt? Damit sie auch mal irgendwas erkennen, was draus vielleicht auch mal schief läuft. Das finde ich schon unwahrscheinlich wichtig.
Okay, und Jakob, wie ist das für dich, zusammen wohnen, arbeiten, essen?
Ich wohne ja schon immer daheim, von daher ist es ja jetzt keine große Umstellung für mich.
Genau. Aber arbeiten, das ist ja neu, oder?
Ja, genau, arbeiten ist halt das Thema jetzt. Ich bin ja jetzt erst seit gutem fast Jahr jetzt richtig daheim. Mhm. Da ich jetzt alles abgeschlossen habe, meinen Werdegang. Und ich muss sagen, also es gibt quasi keinen besseren Arbeitgeber als jetzt mein Vater oder meine Familie an sich. Also meine Mutter, die ist ja noch dabei, und meine Oma, die ist ja auch noch im Geschehen dabei. Und ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen. Das harmoniert optimal, wir tauschen uns immer gut aus.
Bruno, das ist ein wunderbares Kompliment, oder?
Ja, natürlich, klar. Ich meine, das freut uns natürlich auch als Eltern, dass jemand den Betrieb weitermachen möchte und sich engagiert. Und vor allen Dingen, oder unsere Kinder, die sind ja hier aufgewachsen im Betrieb, die wissen ja, um was es geht und mit was wir unser Geld verdienen und wie wir es verdienen. Und das ist natürlich dann schon toll, wenn die im Betrieb mit aufwachsen. Und vor allen Dingen jetzt, wo Jakob da ist, da hat man jemand an der Hand, der auch weiß, um was es geht und auf den ich mich danach verlassen kann.
Euer Lieblingswein, Jakob, aus eurem Sortiment, wer ist das?
Mein spezifischer Lieblingswein, also ich komme doch immer natürlich auf den Anlass drauf an, ob es jetzt eine gesellige Runde ist, einfach nur quasi terrassemäßig, trinke ich gerne so unseren schönen Weißburgunder mit Chardonnay-Cuvée. Aber jetzt, wenn es auch so ein bisschen klassisch zu einem Essen oder so, trinke ich gern so schöne, gereifte, große Gewächse von uns, muss ich echt sagen.
Und du, Bruno?
Ich bin eigentlich ein Riesling-Trinker. Ich mag Säure, ich mag den Riesling an sich. Und habe aber gemerkt, dass in den letzten Jahren bin ich ein klein bisschen auch mehr zu den Burgunder gekommen. Im Sommer oder so trinke ich unwahrscheinlich gern mal so einen Weißburgunder-Gutswein oder auch ein Lösslehm von uns. Und im Winter trinke ich unwahrscheinlich gern unsere Kalmit Spätburgunder. Die nehmen mich immer sehr, sehr stark mit.
Geht mir im Übrigen auch so. Umso älter ich werde, umso mehr gehe ich so ein bisschen vom Riesling weg zu den Burgundern, weiß wie rot. Müssen wir mal beobachten, ob das mehr Leuten so geht.
Ja, also meine Erfahrung ist, dass ich trinke immer noch Riesling, um Gottes Willen, klar. Und auch sehr gern und vor allen Dingen auch gereifte Rieslinge. Aber wie ich gesagt habe, meine Tendenz geht im Moment ein klein bisschen auch zu den Burgunder und auch zu den Chardonnays.
Aber da muss ich sagen, da bin ich noch nicht so alt wie ihr jetzt, weil ich trinke schon lieber Riesling.
Auch so. Das passt doch ins Bild.
Ja absolut. Passt
doch ins Bild. In deinem Alter habe ich das auch so gemacht. Was an eurem Beruf ahnt niemand, der ihn nur von außen betrachtet?
Was jemand ahnt, der es nur von außen betrachtet? Also, dass wir halt viel, viel Arbeitsschritte gehen müssen, um einen Topfwein quasi zu kreieren. Es fängt ja schon beim Rebenschnitt an und es geht ja über das Ausbrechen dann oder auch das Anbinden davor noch. Und es steckt so viel Handarbeit darin, bis man quasi den Wein auf die Flasche bringt. Und ich glaube, das ist schon relativ vielen nicht so bewusst, dass da so viel Handwerk und Leidenschaft dahinter steckt.
Bruno, und was sagst du?
Ja, wichtig ist natürlich diese Leidenschaft, die hinter dran steckt. Und was viele, glaube ich, auch nicht so beachten, dass wir halt, wenn man große Weine produzieren will, halt mit und natürlich auch von der Natur leben. Und dieses Risiko, das wir jedes Jahr eingehen, ich glaube, das verkennen manche. Gerade im Moment zum Beispiel, wir haben ein sehr, sehr trockenes Frühjahr wieder. Und du weißt nie genau, was du richtig machst im Jahr. Das weißt du erst im Ende September, Anfang Oktober, ob das alles richtig war, was du getan hast. Aber ich glaube, das wissen viele Leute nicht, was alles dahinter dran steckt, hinter diesem Beruf.
Und wie riskant das manchmal ist, ja.
Und das Risiko, genau. Die Entscheidungen halt zu treffen. Und früher hat man es im Prinzip so gemacht wie jedes Jahr. Und heute, du musst dich jedes Jahr auf den neuen Jahrgang einstellen. Und es wird immer sportlicher und immer ja, wichtiger.
Da reden wir nochmal später ein bisschen intensiver drüber. Ich habe es gesehen, als ich bei euch war, immer dabei und mittendrin ist euer Labrador.
Also ja, genau, wir haben einen Hofhund, sag ich mal so, der Carlo, der ist jetzt, der wird jetzt 8, glaube ich, 8, ja, genau. Und das ist einfach ein, also am Anfang natürlich als Welpe war er immer so richtig stürmisch und so und immer auch ein bisschen auf Erkundungstour. Wir hatten dann noch einen Vorgängerhund, der war noch mehr auf Erkundungstour, der war dann auch im Dorf unterwegs, aber immer schön rechts oder links am an der Straße entlang gelaufen. Der hatte so seine Routine, ist mit einer Opernsängerin hier aus dem Dorf immer mitgelaufen. Da hat man auch immer auch gemerkt, dass der, wenn er quasi auf der anderen Seite vom Dorf war, und sie war auf der anderen Seite vom Dorf, und dann hat er sie gehört und ist komplett durchs Dorf rübergerannt und ist mit ihr quasi spazieren gegangen. Der Carlo macht das jetzt nicht. Der ist eher so ein chilligerer Typ, würde ich mal sagen. Er ist eher so ein bisschen, ja, ein bisschen entspannter jetzt geworden.
Gemütlich.
Und gemütlich, genau. Mhm. Ist aber auch immer jeden Tag, oder wenn es geht, jeden Tag mit draußen im Feld. Herbst, Sommer wie Winter. Aber im Sommer natürlich hat er dann jetzt nicht so viel Lust, weil es ihm einfach zu warm wird.
Bruno, du bist ja sein wichtigster Bezugspunkt, Mensch, Bezugsmensch. Wie siehst du ihn? Was hat er für einen Charakter?
Also Karl ist ein sehr ausgeglichener Hund, finde ich, ein sehr ruhiger Typ, der auch, wie soll ich sagen, der merkt auch sofort, wenn zum Beispiel Hunde aggressiv werden gegen ihn oder ihn nicht mögen, geht er komplett weg, zieht sich zurück, und das ist auch eine große Stärke vom Carlo. Und der Carlo ist auch ein Hund, der für uns sehr wichtig ist, gerade bei der Ernte, weil der Carlo frisst unwahrscheinlich gern Trauben, und wenn ich den dann im Herbst zum Beispiel dabei habe, dann frisst er die Traube oder frisst sie nicht. Wenn sie reif sind, frisst er sie, und wenn sie nicht reif sind, riecht er nur dran und geht weiter weg. Und da kann ich mich, habe ich gemerkt, in den letzten Jahren schon ein bisschen drauf verlasse. Da merkt es manchmal eher, ob die Trauben reif sind, wie ich.
Ja, das ist sozusagen die sinnliche Intelligenz, ne, die da mitschwingt. Und wo zieht es euch hin, wenn ihr mal Abstand vom Hof, vom Betrieb braucht? Gibt es da sowas wie einen Lieblingsort?
Ich gehe halt unwahrscheinlich gern Skifahren, muss ich sagen. Also das bringt so, also wir als Familie auch, wir gehen schon seit wir denken können, gehen wir Skifahren, also seit wir auch quasi laufen können, gehen wir Skifahren. Und das bringt uns auch als Familie immer so ein bisschen den Kopf frei. So im Winter dann halt immer übers Neujahr meistens. Und hier in der Gegend, um den Kopf frei zu kriegen, muss ich auch sagen, einfach oben auf dem Sleevogthof, da hat man einfach einen schönen Weitblick, muss ich sagen. Also kann man richtig schön bis zum Schwarzwald sogar schauen, die Rheinebene runter. Und das ist einfach entspannt, mit dem Fahrrad hochzufahren oder auch mit dem Moped. Das von meinem Opa, das benutze ich ja noch.
Ja.
Und damit fahre ich auch gerne rum und einfach auch so ein bisschen Kontrollfahrt, sagen wir mal so, Ortskontrollfahrt durch die Wingerte mal schauen. Und dann, da kriegt man auch ein bisschen den Kopf frei. Ja. Also das sind so eigentlich die Lieblingsorte.
Hast du auch sowas, Bruno, einen Lieblingsort?
Ich gehe gerne, ich bin ja auch Jäger, und wenn ich jetzt nicht unbedingt mit dem Gewehr rausgehe, gehe ich unwahrscheinlich gern durch den Wald hoch zum Hemmelberg, und dort gibt es eine unwahrscheinlich tolle Aussichtsstelle. Das sieht man auch in die Rheinebene rein, sieht die Fleinsweile auf das Sleevogthof, auf die kleine Kalmit. Und ich habe dort so einen kleinen Rundweg, den ich unwahrscheinlich gern laufe. Und das mache ich dann, wenn ich den Kopf frei bekommen möchte.
Ich kenne ja Leinsweiler und auch euer Weingut ja letztlich schon seit den frühen 90ern. Aber ehrlich gesagt natürlich nur in Ausschnitten. Immer mal wieder war ich vor Ort. Und letzte Woche war ich mal wieder bei euch und da ist mir aufgefallen, mal wieder muss ich sagen, aufgefallen, wie wunderschön Leinsweiler liegt. Ihr habt es ja schon gerade angedeutet, das liegt schön eingebettet in viel, ja fast ein bisschen romantischer Natur. Was ist das für ein Ort für euch beide? Was bedeutet er euch? Lasst doch mal die Hörerinnen und Hörer von Genuss im Bus ein bisschen daran teilhaben.
Ja, für mich ist Leinsweiler ja mit, ja vielleicht auch einer der schönsten Orte an der Weinstraße, weil wir sind halt relativ klein, wir haben nur 520 Einwohner und sind so ein kleines bisschen im Tal drin. Es ist bei uns sehr hügelig, Anschluss an den Pfälzer Wald hinten raus, in der Ebene dann die Weinberge, unwahrscheinlich schöner Blick, weil wir auch relativ hoch liegen. Wir liegen so ungefähr auf 180, 200 Meter Höhe, unser Weingut. Und es ist schön zu leben hier. Und das zeichnet halt Leinsweiler auch aus. Und vor alle Dinge, es ist zwar touristisch sehr stark frequentiert und erschlossen, aber es ist immer noch irgendwo ja natürlich und dörflich geblieben.
Ja, ja, ja. Und für so einen jungen Menschen wie du, Jakob, kann das ja das, was Bruno beschrieben hat und was ich ja auch im Grunde genommen so sehe, auch manchmal langweilig sein?
Nee. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, wo so, ich nenne es jetzt mal einfach so eine Party, so ein Partyatze, der so richtig viel Action braucht und so. Ich bin eher so eine etwas ruhigere Person. Ich gehe auch unwahrscheinlich gern dann einfach oben über dem Haus haben wir auch so einen kleinen Weg. Da tun wir immer über Sommer eine Garnitur hinstellen und da einfach picknicken. Einfach Sachen kurz hochtragen den Berg und das entspannt mich einfach. Also Leinsweiler ist einfach ich kann es einfach nur sagen, Heimat, Rückzugsort, aber auch gleichzeitig Arbeit und Familie. Es gibt einfach viel Leinsweiler für mich jetzt persönlich.
Auch der berühmte Slevogt hat ja bei euch gemalt, hat sich diesen Ort ja ausgesucht. Kennen ein paar Bilder, da sieht man immer dieses besondere Licht, die Landschaft. Ja, diese besondere heimelige Pfalz. Und tatsächlich, wenn ich an euren Chardonnay denke, da ist da manchmal etwas Ähnliches für mich. Vor allem nach so ein paar Jahren Flaschenreife. Da hat er diese Klarheit, diese Freundlichkeit. Und das sehe ich auch in eurer Landschaft. Bruno, kannst du das ein bisschen nachvollziehen?
Ja, kann ich in gewisser Weise schon nachvollziehen. Unsere Weine sind manchmal dominant und auch ein bisschen vielleicht opulent, aber sie haben auch eine gewisse Ruhe. Und Slevogt hat ja auch eher die ruhigeren Bilder gemalt. Mhm. Und da kann man vielleicht schon ein klein bisschen Verbindungen ziehen.
Ja, wir haben ja den Chardonnay später noch im Glas. In jungen Jahren ist er schon ein bisschen extrovertierter, ein bisschen lauter, aber der wird mit Flaschenreife, meiner Erfahrung zumindest, immer ruhiger und gelassener und freundlicher. Euer Weingut selbst liegt am Ortsrand, ihr habt es eben schon angedeutet, ein bisschen höher, inklusive Wohnhaus. Mhm. Da spielt sich alles ab, auch das obligatorische Mittagessen, du hast es eben schon mal angedeutet. Gisela, deine Schwiegermama kocht jeden Tag für alle, also für Familie, Azubis, wer gerade so da ist.
Genau.
Was wird da eigentlich geredet?
Da wird halt viel geredet über den Tag, die Probleme oder was zu tun ist. Wir sind halt schon eine große Familie und eine große Gruppe da über Tag. Und da gibt es alles Mögliche zu tun. Ob es am Haus irgendwas ist, wenn die Gisela irgendwas braucht. Und dann natürlich auch die Weinberge, die ganze Arbeit, die muss besprochen werden, die muss geregelt werden. Und jeder sollte halt wissen, dass das gemacht wird, was er auch soll.
Ja, und ich war da kam sie ja an und sagt, willst du mitessen? Wir würden uns freuen. Das war Giselas Einladung vergangene Woche und ich muss sagen, das schmeckte köstlich. Und das ist in gewisser Weise gelebte Einladungskultur. Und die geht ja auch über diesen Mittagstisch hinaus. Man sagt ja, ihr hättet eine der lebendigsten Hoffestkulturen in der Südpfalz. Ist das richtig?
Ja, wir machen es jedes Jahr im Anfang September. Gut, dieses Jahr, wir haben es jetzt ein bisschen vorgelegt wegen der Ernte. Wir haben es auf das letzte Augustwochenende gelegt dieses Jahr. Und es ist halt ein wichtiges Fest, dass da werden alle Kunden angeschrieben und werden eingeladen. Und wir haben einen Caterer hier, wir haben ein bisschen Kunstausstellung hier, wir haben ein Jazz-Frühstück. Und das ist natürlich dann, das wissen die Leute zu schätzen, das mögen die. Und wir binden natürlich auch somit die Kunden an unseren Betrieb. Das ist eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung. Obwohl wir in den letzten Jahren gemerkt haben, dass wir manchmal ein klein bisschen in Konflikt kommen mit der Ernte. Aber trotzdem ist es, wir wollen das jedes Jahr machen, weil es wichtig für uns ist und für unseren Betrieb.
Also ist das mehr Vertrieb oder ist das eine Haltung?
Ist ja eher so Kundenbindung, um einfach den Kunden was zu präsentieren, auch was neu ist und aber auch natürlich um ein bisschen Präsenz zu zeigen, damit wir quasi nicht aus Vergessenheit geraten.
Nee, aber wie du gesagt hast, ist es natürlich auch schon Tradition. Das hat ja damals angefangen mit den Fünf Freunde, dieses Fünf-Freunde-Höfe-Fest. Und das gehört eigentlich jetzt mittlerweile, die Leute, die warten da drauf, dass wir das jedes Jahr dieses Hoffest machen. Mhm. Und die fühlen sich auch wohl. Es kommen auch viele Leute aus dem Ort, die dann zum Jazz-Frühstück kommen und Austern essen und die sich da wohlfühlen. Das sind dann halt keine potenzielle Kunde, aber ja, wir laden das Dorf ein und die kommen da auch gern. Mhm.
Und dazu habe ich gesehen, gibt es auch Seminare oder Tastings geführte, sogar in mehreren Sprachen. Ist das die Domain von Kerstin?
Nein, das macht eine Mitarbeiterin, die Monika. Die spricht vier Sprachen. Okay. Und die kann es dann auch Französisch, Englisch, ein bisschen Italienisch und die kann das dann machen. Das wird dann möglich. Aber die Kerstin ist eher, wie soll ich sagen, die Chefin bei uns und die bleibt aber eher im Hintergrund. Okay. Möchte sie aber auch.
Aber diese Tastings, diese Hoffeste, das sind ja letztlich wahrscheinlich auch wesentliche Elemente der Direktvermarktung. Ne? Ihr habt ja einen relativ hohen Anteil von Abhofverkäufen.
Ja, da legen wir auch viel Wert drauf, sind auch froh, dass wir diese Bindung an unsere Privatkunden haben. Und vor allen Dingen die Privatkunden, die sind auch relativ treu. Und das ist uns also sehr, sehr wichtig. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, es muss immer jemand hier sein im Betrieb und es nimmt viel Zeit in Anspruch, aber ich finde das unwahrscheinlich wichtig. Und ich habe auch immer gesagt, wir müssen das machen, wir müssen die Kunden an uns binden oder mehr binden, dass sie sich wohlfühlen, nicht nur, dass die Weine schmecken, sondern dass sie ein gutes Gefühl haben, auch wenn sie zu uns kommen.
Da höre ich eine Einladung raus an alle Hörer. Sie können auch spontan bei euch mal aufkreuzen, oder?
Selbstverständlich, klar. Wenn es in die Öffnungszeiten passt, kein Problem. Jederzeit gern. Wir wohnen ja auch Mitte an der Weinstraße, weißt du, und da ist ja sehr viel Tourismus. Ja, ja. Da fahren auch manchmal Leute vorbei, die einfach nur vielleicht den Namen mal gehört haben und die können dann trotzdem kommen und sind jederzeit herzlich willkommen, was zu probieren. Wenn es ihnen schmecken, was mitnehmen. Ist es natürlich noch für uns noch umso schöner.
Was ich rausgehört habe eben, bei euch hat jeder seinen Platz, seine Aufgaben. Bruno, wie schnell hast du denn damals deinen Platz in der Familie gefunden? Du kamst ja aus einer Bauernfamilie, hast bei der Telekom zunächst gearbeitet und bist dann in Leinsweiler bei der Familie Siegquist gelandet. Ich nehme an, der Liebe wegen. War es leicht, an der Seite von Kerstin als Schwiegersohn des Weingutschefs deinen Platz dort zu finden?
Ich wollte immer schon Landwirt oder Winzer werden. Und daher war das für mich, die Umstellung zum Betrieb zu kommen, relativ einfach. Was für mich natürlich unwahrscheinlich positiv war, Thomas, mein Schwiegervater und ich, wir haben denselben Geschmack. Wir probierten sehr gut zusammen Weine bis zum Schluss. fast jeden Tag haben wir Weine probiert. Und Thomas hat auch gleich gesagt, Bruno, da ist die Treppe zum Keller, geh runter und mach. Er hat natürlich immer darauf geachtet, was passiert, war am Anfang die ersten 2-3 Jahre immer dabei. Aber er hat mir schon unwahrscheinlich schnell und viel Verantwortung übertragen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich auch froh, konnte mich da ein bisschen entwickeln. Aber es war natürlich schon eine Herausforderung, in so große Fußstapfen wie vom Thomas reinzutreten. Ja.
Gut, du musstest natürlich auch nochmal vom Fernmelder, Handwerker, Techniker umlernen, ne? Und hast ja dann auch nochmal eine Ausbildung gemacht und bei keinem geringeren gewesen als bei Fritz Becker. Was hat der aus dir gemacht damals am Anfang?
Der Fritz Becker, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das ist auch so eine kleine Anekdote, die möchte ich gerne erzählen. Die Ende hat damals schon angefangen, 95. Dann bin ich zum Fritz Becker gekommen, ich glaube Mitte September oder Anfang September. Und wenn du von der Telekom in so einen Betrieb wie der Fritz Becker kommst, da wurde morgens früh angefangen und bis spät in die Nacht. Und ich bin ganz ehrlich, ich wusste die ersten 1-2 Monate nicht, ob ich Männlein oder Weiblein bin, weil einfach nur, du bist nur aufgestiegen, arbeiten und wieder ins Bett gehen. Aber das hat mich unwahrscheinlich viel geprägt oder sehr stark geprägt, weil vom Fritz Becker habe ich viel gelernt, was Weinbau angeht, was die Rebe angeht, die Rebe erkenne, was ihr fehlt. Der Fritz war einer, der hat fast jeden Rebstock gekannt und da habe ich unwahrscheinlich viel gelernt. Und beim Thomas zum Beispiel, ich war ja auch ein Jahr hier im Betrieb, in der Lehre, vom Thomas habe ich mehr gelernt, wie man Wein macht und wie man Wein lebt. Mhm. Und das waren im Prinzip die beiden prägenden Figuren für mich, die mir im Prinzip alles beigebracht haben.
Der Thomas war der wahrscheinlich der von beiden der weichere, der sensiblere und ja, der kompromisslosere und härtere Typ war der Becker, ne?
Der Fritz war halt schon immer, ich möchte nicht sagen schwierig, man musste einfach wissen, wie er ist. Und es war halt Becker. aber ich habe unwahrscheinlich viel gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Werde ich auch nie in meinem Leben vergessen und bin auch unwahrscheinlich dankbar, dass ich das machen durfte. Und der Fritz war halt manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn er gemerkt hat, dass du irgendwo auf einer Wellenlänge mit ihm oder versuchst auch, das richtig zu machen, was er will. Mhm. Und dann hat es unwahrscheinlich gut geklappt.
Da hast du gewonnen.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann hast du gewonnen, genau.
Ja, genau. Ja. Und du bildest ja heute selbst aus. Was willst du weitergeben, Bruno? Nicht als Wissen, sondern als Haltung, als die Art, wie man diesen Winzerberuf angeht und lebt. Ist da auch was von Fritz Becker dabei oder mehr von Thomas?
Beides. Wie ich schon gesagt habe, von Fritz habe ich den Respekt vor der Natur und die Natur verstehe, das habe ich eher von Fritz Becker gelernt. Und Wein zu lieben und zu leben oder zu genießen, das habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, mehr von meinem Schwiegervater mitbekommen. Und das ist auch das, was ich eigentlich auch meinen Lehrlingen mitgebe, möchte immer, dass ihr den Respekt vor der Natur habt und ja, das alles versteht, wie sich es entwickelt über das ganze Jahr hin. Da muss man einfach dranbleiben. Und was ich meinen Lehrlingen auch immer sage, das hat auch immer Fritz Becker zu mir gesagt, wer guten Wein machen möchte, der muss auch wissen, wie guter Wein schmeckt. Mhm. Darum immer viel probiere, viel austausche mit Kollegen, mit Freunden und immer am Ball bleiben.
Ja. Ja, das sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Die Achtung, der Respekt vor der Natur, aber auch die Freude am Genuss. Jakob, du warst ja damals in Südtirol, bist dann am Tag tatsächlich von Thomas Tod zurückgekommen. Was hat Thomas dir bedeutet? Was hast du von ihm gelernt?
Also von meinem Opa, dem habe ich schon viel gelernt, der hat mir viel beigebracht, muss ich sagen. Ich habe ja der hat mir quasi das Staplerfahren beigebracht hier auf dem Hof. Hat er mich einfach draufgesetzt und hat gesagt, da nimm die Gitterbox und mach sie von der Stelle zu der Stelle und auch schön immer übereinander stapeln. Aber auch das Traktorfahren hat er mir auch relativ beigebracht, mein Vater auch, aber
Moped fahren.
Opa war irgendwie Moped fahren auch, ja, natürlich, da bin ich auch immer mitgefahren mit ihm dann, also als ich noch kleiner war, hat er mich auch als immer mitgenommen,
wenn
er
gestürzt.
Ja, aber das war mein Cousin, mit dem ist er gestürzt. Ja. Mit mir glaube ich nicht. Okay. Aber ja, da sind immer lustigen Geschichten passiert, wir haben immer viel gelacht und viel Späßle gemacht und immer so ein bisschen geärgert kann man es nennen. Und das war immer, immer cool. Also es hat viel bedeutet, war ein sehr weiser Mann gewesen und sehr viel gewusst und ja.
Er hatte sehr viel Lebenserfahrung.
Und du hast ihm wahrscheinlich auch viel bedeutet, kann man das so sagen?
Ja, ich glaube schon, ja.
Ja. Nee, Jakob hat dem Thomas sehr viel bedeutet. Er wollte, das hat er mal auch gesagt, er würde gerne im Jakob noch viel beibringen oder alles beibringen, was er weiß. Aber leider Gottes hat es halt nicht geklappt.
Leider Gottes hat das nicht mehr geklappt. Ja. Und Jakob, du hast natürlich auch noch andere Lehrmeister gehabt. Ne? Ich habe erfahren, dass du bei Wittmann warst, Wehrheim, Granz. Was hast du da gelernt? Was sind die wichtigsten Dinge, die du mitgebracht hast und von denen du sagst, ja, die spielen heute auch in deinem Alltag noch eine Rolle?
Also ich habe quasi nach meinem 10. Schuljahr habe ich dann entschlossen, ich mache eine Ausbildung, mache jetzt kein Abi oder so. Ich war schon nie, also ich war nie so der richtige Schulmensch. Also ich war eher so der Praktiker, war auch daheim dann ein bisschen immer so, habe immer geholfen, war auch mit dem Opa dann immer viel unterwegs und bin dann quasi das erste Lehrjahr war ich bei Wehrheim und da war ich ja noch, sagen wir mal so, relativ grün in den Ohren, habe ich noch nicht so viel gewusst und da habe ich halt relativ viel gelernt, so also was es eigentlich heißt, quasi Winzer zu sein und nochmal ganz andere Einblicke quasi bekommen, wie es funktioniert, wie man es macht. Und dann war ich ja beim Boris Kranz, das wurde ja. Und also man muss sagen, beim Wehrheim war es so ein bisschen mehr familiärer als beim Kranz, aber beim Kranz trotzdem noch so. Aber da war ich halt einzigste Lehrbube. Und beim Wehrheim war ich noch mit Marius Bernhard gleichzeitig in der Lehre.
Ah ja.
Und
Schweigen.
Das war halt auch immer ganz lustig. Genau, Schweigen. Der Marius. Und das war auch immer ganz lustig. Da war ein bisschen mehr Tumult, sagen wir mal so.
Mhm. Und das war beim Franz Wehrheim?
Der Franz ist da, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, der hat da gerade so, war so ein bisschen der Umstieg. Mhm. Kurz danach oder davor, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war dann auch die Hofübergabe vom Karl-Heinz zum Franz. Mhm. Und aber da hatte Franz schon den Keller gemacht, der hat da schon den Ton angegeben. Mhm. Und da habe ich auch schon viel gelernt. Und beim Boris natürlich auch, da war im Keller. Im Herbst war ich nur im Keller und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, muss ich wirklich sagen. Und dann ging es das dritte Jahr für mich ein bisschen weiter weg. Also was heißt weiter weg? Nach Westhofen, nach Rheinhessen, zum Wittmann, zum Philipp. Das war auch eine sehr, sehr coole Zeit. Auch im Herbst sehr, sehr viel gelernt. Da, wo es eigentlich richtig heiß zur Sache geht. Und das ist auch dann wieder, also es waren halt ganz verschiedene Betriebe. Das hat mich auch, fand ich auch richtig gut, dass ich halt viel Einblick habe. Und Wittmann, also beim Philipp war es ja, ist ja viel größer als jetzt bei den anderen zwei, der macht ja viel mehr und da sind auch noch viel mehr Leute rumgerannt und es war einfach auch mal ganz anders und viel lustiger. Ja, auch mal zu lustiger. Sehen,
ne? Wie so ein großer Betrieb funktioniert, wie alles organisiert Absolut. Wird, wie alle Zahnräder ineinander arbeiten müssen, damit das Ganze läuft. Da sind das auch Betriebe dabei, die Biodynamie und sehr viel Präzision praktizieren. Ist auch davon was gedanklich sozusagen mit in den elterlichen Betrieb gekommen?
Ja, also allein, also sind ja alle drei Bio und das fand ich auch sehr interessant, weil wir tun ja daheim schon seit über 30 Jahren nicht mehr Unkraut bekämpfen, also chemisch. Mhm. Wir machen das alles nur mechanisch im Unterstockbereich und nur noch das Spritzen quasi. Tun wir jetzt aber auch schon seit, korrigier mich Vater, seit 4 Jahren? Ja, 4 Jahren.
4 Jahre.
Seit 4 Jahren bewirtschaften wir quasi alles biologisch in der im Weinberg. Und da ist auch viel hängen geblieben von den 3 Weingütern.
Wir arbeiten biologisch, sind aber nicht zertifiziert.
Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne?
Natürlich, klar.
Genau.
Das ist auch so ein Schritt, den ich eigentlich jetzt angehen möchte, dass wir so uns verifizieren lassen, biologisch.
Du bist jetzt seit einem Jahr im Betrieb und natürlich kommen da langsam Ideen, wie, mit welcher Handschrift präge ich auch den weiteren Verlauf. Ne? Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da nach einer gewissen Eingewöhnungszeit da langsam die Räume auch für dich und die Perspektiven auch größer werden. Ne? Dass du nicht nur an morgen und übermorgen, an den nächsten Jahrgang denkst, sondern wie willst du diesen Betrieb auch, sagen wir mal, zukunftstüchtig machen und was wäre da der nächste wichtige Schritt?
Ja, also wie schon gesagt, für meinen Erachtens jetzt erstmal auf Bio umstellen und dann mal schauen. Also ich bin ja jetzt erst seit einem Jahr hier drin und dann man hat schon ein paar Ideen, aber ich glaube, die meisten Ideen oder was man umsetzen will irgendwann, das kommt erst noch so richtig. Und aber ich gehe immer noch auf den Rat von meinem Vater natürlich ein, der kennt sich da am besten aus mit seiner Erfahrung, mit seiner Weisheit. Und ich beharre mich da auch viel auf seine Qualität.
Wie fühlt es sich an, jetzt Winzer zu sein? Nicht mehr in der Ausbildung, und nicht mehr Lehrling, sondern richtig Winzer zu sein?
Für mich Winzer zu sein, fühlt mich, ich muss sagen, cool an. Also man hat so eine große Vielseitigkeit. Man ist draußen in der Natur, im Außenbetrieb quasi. Aber man ist auch im Keller, wo dann schlussendlich die Weine kreiert werden. Sei es mit Holz oder mit Stahl, und da kann man halt viel experimentieren. Und dann schlussendlich ist man auch dann noch, hat man viel Menschenkontakt in der Vermarktung zu tun. Und so ist es, wird es quasi nie langweilig. Und Winzer ist für mich einfach, ich sag mal so, mein Traumberuf. War er schon immer. Ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Und ich bin damit aufgewachsen und ich werde damit weiter wachsen.
Und wie blickst du als junger Mensch nach vorne in die Zukunft? Eher zuversichtlich oder vielleicht im Angesichts von Klimawandel, Marktverwerfungen, vielleicht auch mit bangen Befürchtungen?
Gut, ich bin eher so ein bisschen positiver Mensch. Ich sehe das eher nicht so negativ, dass wir jetzt da so irgendwie krass große Probleme bekommen. Es wird Veränderungen geben, das heißt in der Marktwirtschaft oder auch vom Klima her. Aber ich denke mal, das kriegen wir alles gestemmt. Wir haben jetzt schon seit, meine Opa hat ja angefangen, schon seit über 50 Jahre, genau 50 Jahre, haben wir das schon durchgestanden und das, die Veränderungen, die gehen und wachsen mit uns.
Und wenn du im Weinberg stehst oder im Keller mal den neuen Jahrgang probierst, merkst du manchmal Momente, wo du an den Opa denkst, was würde der jetzt sagen, was würde der mir jetzt raten?
Ja, manchmal kommt es schon noch so ein bisschen hoch, wie das, was er jetzt denken würde, wie er es jetzt machen würde oder so. Oder dann manchmal auch bei so Situationen kommen dann auch manchmal so, so Sprichwörter. Der hat als Sprichwörter gesagt, die... aber der fällt mir jetzt gerade keins ein, vielleicht könnte Bruno eins sagen, was er immer so gesagt hat, wo er immer so passende Anlässe oder einfach so ganz freischnauze immer so gesagt hat. Papa, fällt dir da eins ein?
Ja, natürlich, klar, der Thomas hat immer gesagt, immer das Bessere zum Gute. Und das war so ein Spruch vom Thomas. Und der hat halt viel Wilhelm Busch zitiert. Okay. Das kann ich jetzt leider nicht so wie er, aber das hat er unwahrscheinlich gern getan.
Ja, schön. Ja,
das hat auch gut gekommen.
Ihr zwei, lasst uns mal euren Chardonnay einschenken. Das ist ja ein Wein aus 22. Also noch ein Jahrgang, wo Thomas voll mit dabei war, ne?
Logisch, ja.
Ja. Mhm. Ja. Und da erinnere ich mich, ich habe diesen Wein 2010 in einem Buch porträtiert. Er hieß damals noch Chardonnay sur Lys. Thomas hat mir damals erklärt, wie sehr ihn eine gemeinsame Reise mit den 5 Freunden ins Burgund zu diesem Wein inspiriert hat und auch geschildert, wie er beim Most vorgeht. Er sagt, sehr sauber vorklären, über Nacht stehen lassen, maximale Kontrolle über die Hefe. Ihr habt dann das später gemeinsam verändert, mehr Dreck, weniger Vorklärung. Was hat diesen Schritt damals motiviert und was hat er im Wein verändert?
Ich finde, dass die Weine ein bisschen komplexer werden. Und ich finde, wir lassen die ja auch relativ lange auf der Hefe liegen und bis zu 2 Jahre manchmal. Und wenn sie zu glas sind, dann reifen sie oftmals ein bisschen zu schnell. Und ich habe das lieber, wie hat mal ein Winzer gesagt, die brauchen immer ein bisschen Muttermilch, ein bisschen mehr im Barrique drin was. Und das tut deine Weine unwahrscheinlich gut. Also das war so ein Gesichtspunkt. Und vor allen Dingen müssen natürlich auch trocken sein. Und wenn sie ein bisschen mehr innere Oberfläche haben, dann gären sie auch besser. Und wir haben gemerkt, dass es deine Weine besser tut, wenn sie klein ein bisschen dreckiger in die Gärung
gehen. Ja, okay. Ich habe den jetzt probiert und muss sagen, das ist ja nun tatsächlich eher, ich will nicht sagen, barock ist der falsche Begriff, aber das ist ein Wein, der eher von Intensität geprägt ist, von einer ganz klar merklichen Fülle, der viel Cremigkeit hat, der eine große Dichte hat, der auch natürlich merklichen Holzeinfluss zeigt, jedenfalls dieser 22er jetzt. Das ist ja nun quasi, wenn ich jetzt diese anderen mir vorstelle, wie jetzt Julian Huber oder Coche Dury im Burgund, da ist keine Reduktion drin, der ist nicht jetzt so ganz straff gebaut, so fast asketisch, wie diese Weine mitunter manchmal sind, die von denen ich gerade da gesprochen habe, sondern das ist ja fast so ein bisschen der Antipode, ne, zu diesen Weinen. Und das war im Grunde genommen grob auch damals schon der Fall. Also da hat sich jetzt so wahnsinnig viel aus meiner Sicht im Detail schon, aber von der Grundanlage her nicht so viel verändert, oder?
Da gebe ich dir 100% recht und das wollte man ja eigentlich auch nicht, weil wir von diesem Stil halt überzeugt sind. Wenn du jetzt gerade die Betriebe erwähnst, die du gerade gesagt hast, die machen es halt ein bisschen straffer, ein bisschen mehr Säure, manchmal keine malolaktische Gärung, vielleicht auch nicht so lang im Barrique. Und bei uns sind sie doch ein bisschen opulenter, ein bisschen kräftiger in ihrer Art her. Aber das ist unser Stil, unsere Weine haben wir immer so gemacht und uns schmeckt es so und wir möchten den Stil eigentlich auch nicht unbedingt so stark verändern.
Mhm. Ja, so, man muss ja auch nicht alle Trends mitgehen, ne?
So sieht's aus. Und vor allen Dingen, du musst von dem überzeugt sein, was du machen möchtest oder wie du sie haben möchtest. Ich trinke die anderen Weine natürlich auch sehr gern, aber ich trinke auch mal sowas gern, ein bisschen mopsiger, ein bisschen kräftiger, ein bisschen opulenter. Gefällt mir auch ganz gut. Und kommt immer ein bisschen mehr auf die Jahreszeit an, klar, aber oder auch das Essen. Aber solche Weine, ein bisschen kräftiger, die auch vom Alkohol vielleicht, die passen auch manchmal zu Gerichte besser.
Also es ist letztlich ja historisch gesehen, ist dieser Chardonnay Thomas Kind. Aber wenn ich dich richtig verstehe, wart ihr da schnell auch einer Meinung, was Geschmack und Stilistik anbelangt. Und insofern ist das, was wir da heute hier im Glas haben, euer gemeinsames Projekt.
Das kann man so sagen, ja. Das war halt das große Glück für mich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir einen ähnlichen Geschmack haben oder fast den gleichen Geschmack, zusammen sehr gut probiert haben und uns oftmals schnell einig waren, wie die Weine zu schmecken haben. Und das war halt unwahrscheinlich positiv. Und wir haben dann jeden Tag probiert, der Thomas und ich waren, der Thomas kam jeden Tag mit in den Keller und hat gesagt, hopp, wir probieren mal das oder hast du das mal wieder probiert. Und dann habe ich mal gesagt, komm Thomas, wir probieren mal wieder was zusammen. Und das war halt wichtig. Und das hat mir dann ein klein bisschen gefehlt. Und Gott sei Dank ist jetzt halt der Jakob achter.
Und mit du, Jakob, Tod. Findest du diesen Chardonnay genauso wie Papa und Opa?
Ja, absolut. Also ich trinke ihn auch unfassbar gern. Eher als halt als Essensbegleiter, irgendwas Fleischgerichte, halt ein bisschen kräftigere, halt ein bisschen mehr Druck haben mit kräftigen Soßen. Aber die Stilistik gefällt mir absolut. Ich habe zwar dieses Jahr jetzt, oder 25, mal ein Fass so gemacht, wie ich es in Südtirol auch gemacht habe, oder wie wir es da gemacht haben. Also komplett noch mit mehr Trubanteil, mehr NTU quasi in die Gärung gegangen. Aber ja, mal gucken, was draus wird. Der braucht jetzt noch Zeit. Aber die Stilistik gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich kann die auch wirklich, ich trinke die sehr, sehr gern.
Und du kannst die auch im Freundeskreis, im Kollegenkreis draußen verteidigen?
Absolut, absolut, ja.
Ihr wollt den Betrieb ja sukzessive ein bisschen verkleinern, vielleicht auf die besten Lagen, die besten Weine fokussieren. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen und was versprecht ihr euch davon?
Gut, Verspreche tun wir uns natürlich. Ich meine, das muss ich ja niemandem sagen. Die wirtschaftliche Lage ist schon ein bisschen anders geworden. Der Weinkonsum geht ein bisschen zurück. Und wir sind auch ein sehr parzellierter Betrieb, muss ich dazu sagen. Wir bewirtschaften ja fast 18 Hektar mit knapp 83 Parzellen. Und sind sehr zerstreut. Wir fahren ja bis nach Wolmesheim und Ilvesheim. Und es ist arbeitswirtschaftlich nicht unbedingt das Positivste. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir wollen das ein klein bisschen straffer, ein bisschen mehr konzentrieren, auch um Kosten zu sparen. Und ich denke, dass man das machen muss und auch sinnvoll ist für die Zukunft. Mhm. Und wir wollen auch kleiner werden, damit wir uns mehr auf Qualität noch mehr konzentrieren, auf die guten Lagen, dort mehr noch mehr Handarbeit reinhängen und nicht dann bei, sag ich mal, bei 3-4 Hektar, die man vielleicht gar nicht so bräuchte, dass man da eher ein bisschen zurückfährt. Mhm.
Wo ich gerade nochmal in den Chardonnay reinrieche, das hat der Thomas mir damals gesagt, das kommt aus der Parzelle Kinzeck, ne?
Genau.
Parzelle Kinzeck, da gut sagt er noch tiefer Kalktonboden, die Wurzeln stoßen nach 40, 50 Zentimeter auf Fels. Ist das auch heute noch die Herzkammer dieses Weins?
Ja. Das ist direkt in der Nähe von Leinsweiler, am Ortsrand gelegen und unterhalb von der großen Gewächslage Sonnenberg ist dann die Kinzecklage. Ja.
Also die wird nicht geopfert?
Nein, um Gottes Willen. Nein, um Gottes Willen, das machen wir natürlich nicht. Aber wir haben noch Lagen in Ilvesheim oder in Wolmesheim, das sind keine großen Parzellen, aber die müsste man nicht unbedingt bewirtschaften. Mhm. Mhm. Und da haben wir dieses Jahr schon 50 A entfernt und haben zum Beispiel Nussbäume gepflanzt.
Und ja, macht Nussöl, oder was macht ihr aus dem?
Wir machen daraus Nussöl, ja.
Okay.
Ja.
Aber verkaufen auch die Nüsse so?
Wir verkaufen auch vom viele Hof. Nüsse, ja.
Okay. Also so ganz
Kunden. An Kunden,
genau.
Ja. Oh, im Herbst, im Winter.
Genau. Ja. Solange wie der Vorrat quasi reicht. Ja,
ja. Und ihr wollt demnächst Schafe im Weinberg einsetzen, richtig? Was steckt da dahinter?
Ja, das steckt da. Gut, ich komme ja aus einer Landwirtschaftsfamilie, bin mit Tieren groß geworden, wollte schon immer mal. Ich habe auch hier, muss ich dazu sagen, als ich herkam, habe ich aus Babelroth, wo ich herkomme, habe ich Ziegen mitgenommen. So Zwergziege, die ich damals schon in Babelroth hatte. Und habe hinterm Haus eine Parzelle eingezäunt. Nur dummerweise hatte der Slevogthof damals, der Vorbesitzer, der hatte auch Zwergziegen. Und das ist Luftlinie gerade 500 Meter auseinander. Mhm. Und dann haben die sich jeden Tag gesehen, die Ziege, und haben sich gerufen. Und dann musste ich jeden Tag meine Ziege mehr oder weniger dort oben abholen, beziehungsweise suche. Dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Und habe dann meine Ziege genommen und habe sie zum Slevogthof gefahren damals. Mhm. Aber der Gedanke dahinter ist eigentlich, dass wir ja versuchen, den Unterstockbereich über diese Schafbeweidung freizuhalten. Es ist ja nichts Neues. Es gibt ja viele Kollegen, die das schon machen. Aber hier gerade bei uns am Haus, das ist ein sehr schwieriger Stundenbote, sehr nass oftmals und schlecht zu bewirtschaften. Und das wollte ich dann eher oder wollen wir eher dann ja, mit Schafe versuchen, das in den Griff zu bekommen.
Also Pragmatismus oder steckt da auch eine neue Denkrichtung insgesamt dahinter?
Das ist eher Pragmatismus in erster Linie. Und wenn es halt nicht klappt, dann, ja, dann wird man sehen, dass ich mal was anderes anfallen lasse. Aber ich gehe davon aus, dass es klappt. Ja.
Wir sollten mal euren zweiten Wein einschenken. Ein Riesling aus dem Sonnenberg, ein großes Gewächs, 2017. Und da vielleicht vorausgeschickt die Frage, du hast darauf hingewiesen, dass ihr seit ein paar Jahren Reserven anlegt, also Weine zurücklegt, die dann reifen dürfen, ihrem Höhepunkt entgegenreifen dürfen und dass ihr das mittlerweile als großen Schatz begreift. Erzähl doch mal was dazu.
Ja, das ist so, dass viele Journalisten haben schon immer gesagt, dass unsere Weine viel Zeit brauchen. Und das haben wir natürlich auch gemerkt. Und vor allen Dingen, unsere Weine sind auch ausgelegt oder gemacht, dass sie auch nach 10 oder 20 Jahren noch gut schmecken oder vielleicht sogar sehr gut schmecken. Und die letzte bauliche Aktion, die mein Schwiegervater noch begleitet hat, war, dass wir eine alte Maschinenhalle umgebaut haben zum großen Flaschenlager mit dem Ort, auch ein bisschen im Berg drin. Also dort haben wir dann Weine liegen, die wir jetzt zwar schon füllen, aber noch nicht in den Verkauf bringen. Und ich habe das Gefühl, dass das im Moment auch ein klein bisschen ein Trend ist oder eine positive Entwicklung, dass man auch tolle, reife Weine im Weingut noch kaufen kann und nicht unbedingt warten muss, wenn man sie zu Hause lagert, bis sie auf den Punkt kommen. Mhm. Und das finde ich unwahrscheinlich spannend und ich trinke das auch unwahrscheinlich gern und darum haben wir diesen Schritt damals getan.
2017, also neun Jahre fast. Und wie viel habt ihr von dem jetzt im Keller liegen?
Von dem haben wir jetzt nicht mehr so viel, muss ich dazu sagen. Der ist relativ ausverkauft oder fast ausverkauft. Aber es gibt noch ein paar Flaschen. Aber dann kommt jetzt zum Beispiel 19 haben wir noch, dann 21, 22, immer ein bisschen was noch in Reserve. Das anbieten zu können. Und gerade die Top-Gastronomie, die freut sich oftmals, absolut, wenn sie sowas von uns bekommen kann oder von einem Weingut bekommen kann. Muss ja nicht von uns sein, aber das finde ich schon gut, wenn man sowas anbieten kann.
Ja, auch die Menschen, die zu euch auf den Hof kommen, junge Weine zu probieren, wenn die da merken, da gibt es auch noch was Gereiftes, ist das sicherlich mal ein Versuch wert. Ne?
Absolut.
Ja. Ja, absolut. Ja. Also ich habe die Nase gerade reingehalten, Schluck genommen, das wirkt auf die erste Begegnung richtig, ich will sagen, geheimnisvoll ein bisschen. Mhm. Da muss ich schon einen Moment innehalten, das wirken lassen. Das ist komplex, das ist vielstimmig, tief und vertikal. Der Wein richtet sich gegen Ende richtig gehend auf, baut sich hoch, hat Kraft, hat eine gewisse Fülle und Struktur, aber bleibt letztlich schlank, und straff und hat einen ungeheuren Zug hinten raus. Genau. Das Bild wie ein gespanntes Seidentuch, also eine schöne Textur, seidig, aber gespannt, nicht entspannt.
Ja, der hat noch schon sehr ein schöner Druck hinten raus, auch eine schöne Säure. Gut, es kommt auch vom Jahrgang 17.
Ja, kühlerer Jahrgang.
Aber gefällt mir ganz gut.
Ja.
Ja. Dann noch Pep. Das ist halt Muschelkaltbode bei uns, ist Sonnenberg. Das ist immer schon, das gibt immer, und vor allen Dingen sind halt auch Weinberge. Die hat der Großvater noch mit der Hand gesetzt und rigolt, vor allen Dingen. Du musst dir mal vorstellen, der hat damals den Weinberg mit der Hand oder mit dem Spat über Winderi geholt, also umgegraben, zwei Spaten tief umgegraben, hatte Thomas immer erzählt. Mhm. Und diese Rebanlage, die sind in den 60er Jahren gesetzt worden zum Teil, wo unsere großen Gewächse stehen.
Ja, ja. Zu welchen Gelegenheiten macht ihr sowas auf?
Es gibt nie die perfekte Gelegenheit für den perfekten Wein. Aber jetzt, wenn man jetzt einfach mal ein bisschen zeigen will, was der Wein kann in der Reife zum Beispiel, machen wir das auch gern als Vertikale zu probieren. Also einen frischen Jahrgang, zum Beispiel 23 oder so, und dann noch einen gereifteren, wie jetzt der 17er, um einfach das Potenzial auch zu zeigen. Oder natürlich auch besonderen Anlässen, zum Beispiel zu Geburtstagen oder so, dann wird, wenn wir da noch was haben, auch gerne was von dem Jahr, vom Geburtsjahrgang dann auch gerne präsentiert.
Und so einen Riesling dieser Güte zurückzulegen, Bruno, du sagtest vorhin, ja, 20 Jahre kann der durchaus gut überstehen und zeigt dann immer noch, was er kann. Das macht ja vor einem anderen Hintergrund auch nochmal Sinn, denn die Südpfalz, eure Ecke, könnte in 20, 25 Jahren möglicherweise gar nicht mehr geeignet sein für die Sorte Riesling. Dann hast du aber noch einen guten Bestand vielleicht in deinem Keller zurückgelegt.
Ja, das hoffe ich mal nicht, also bin ich ganz ehrlich, aber man weiß es nicht, aber ich denke, die nächsten 20, 30 Jahre oder vielleicht auch 50 Jahre können wir schon noch Riesling anbauen. Aber es ist natürlich toll, wenn man die Weine im Keller hat und die auch alt werden können. Ich habe jetzt gerade vor kurzem, muss ich dir auch noch erzählen, habe ich so einen verkannten Jahrgang wie 2003 mal wieder geöffnet. Riesling Sonnenberg, dein Geburtsjahrgang, genau. Und der schmeckt sensationell, da ist alles da. Der hat keine Firne, der ist lebendig und der ist jetzt 23 Jahre alt.
Gell? Ja, das Wahnsinn. Und das bei wahrscheinlich 14% Alkohol, oder?
Der hatte viel Alkohol, ja. Der lag bei knapp 13, zwischen 13,5 und 14 Volumenprozent. Ja. Muss ich nachschauen. Aber das ist halt die Natur, weißt du? Und das war auch so was. Der Thomas hat auch immer gesagt, wir müssen gucken, dass die Weine auch ein klein bisschen nach dem Jahrgang schmecken. Und man muss den Jahrgang auch immer ein bisschen schmecken. Und es gibt halt weichere Jahrgänge und es gibt säurebetonte Jahrgänge. Und das soll sich auch immer in deine Weine widerspiegeln. Und es geht halt am besten auch zum Teil mit den großen Gewächsen, mit Weinen, die halt auch alt werden können.
Mhm. Jakob, wenn du diesen Wein trinkst, ist das für dich eher Vermächtnis oder auch schon eine Art Zukunftsauftrag, ähnliche Weine auch mal in die Flasche zu füllen?
Ja, absolut. Also es wird so eine Herausforderung, muss ich noch viel lernen, denke ich mal. Aber ich habe da gute Voraussetzungen. Aber ich will auf jeden Fall das Vermächtnis so weiterführen und so gute und Terroir auch geprägte Weine zu kreieren schlussendlich, so wie wir es auch jetzt machen. Also ich will da jetzt nicht irgendwie groß was verändern.
Mhm. Kleine Stellschrauben, ne?
Wenn dann. Ja, genau. Minimal.
Habt ihr ja auch beim Pinot gemacht, ne? Da genau. Haben wir ja was probiert und da sieht man auch, dass die etwas zartere Extraktion dem Pinot letztlich gut tut, ne?
Exakt, ja. Ja, da haben wir 24, durfte ich da quasi, da habe ich im Zuge meiner Technikerarbeit, habe ich Rotwein-Maische-Gärverfahren ausprobiert quasi, habe ich verschiedene Techniken angewandt und die sind auch ganz anders, also die entfalten sich ganz anders, sind viel mehr ist ein bisschen weicher, mehr fruchtbetonter und ein bisschen eleganter als jetzt die älteren, also die Jahrgänge davor, weil wir halt auch ein bisschen mehr den Maischekuchen sanfter quasi mit Feuchtigkeit benetzen, sei es über Schwallen oder auch mit der Hand einfach runterdrücken, um einfach nur die Befeuchtung darzustellen. Und früher haben wir das ja alles mit einem so einem Holz, ich nenne es mal Stab, Holzstab gemacht. Und da ist dann mehr so die Kerne ein bisschen zermanscht worden.
Wenn man nicht, das war mechanisch robuster, ne?
Genau, das war einfach robuster. Wenn man nicht aufgepasst hat, ist ja dann halt mehr die Extraktion von Pinot halt rausgekommen.
Wir waren auch länger auf der Maische oftmals.
Früher, ja.
Und da gehen wir jetzt auch eher nicht so lang rein auf die Maischegärung, dass wir so bei 14 Tagen liegen. Manchmal haben wir früher bei 3 Wochen, manchmal 4 Wochen gewartet und das machen wir jetzt auch nicht mehr.
Und die Temperatur, hat sich da auch was geändert oder?
Die Temperatur, wir vergären ja gerade die Top-Qualität in eher kleine Gebinde, in so 700 Liter Breisacher Behälter. Und da können wir die Temperatur nicht steuern, bin ich ganz ehrlich. Aber dadurch, dass die Gebinde klein sind, geht die Temperatur auch nicht so
hoch. Nicht so hoch. Also 30, 32 geht noch, ne?
Ja, das um den Dreh rum liegen sie. Sie sind schon warm, aber nicht über 30, 35 Grad auf keinen Fall.
Ja.
Durch die kleine Gebinde.
Ja. Jakob, der Bruno hat ja und auch der Thomas sich immer wieder auch mit den Reisen und den gemeinsamen Events, Treffen mit den 5 Freunden Inspiration geholt. Inspiration ist wichtig für einen Winzer, dass man da nicht einfach nur immer nur in seinem eigenen Saft schmort. Wie sieht es bei dir aus? An was denkst du, was kommt in Frage als Inspirationsquelle so für die nächsten Jahre, Jahrzehnte?
Also Inspiration holt man sich ja eigentlich ja dadurch, dass man halt viel probiert. Also man kann ja quasi nur was Positives daraus ziehen. Entweder man lernt, wie man es macht, also wie man es machen möchte dann schlussendlich, oder man lernt es halt davon, wie man es nicht machen will. Wenn man zum Beispiel einen Wein probiert, den man jetzt einem nicht schmeckt, und dann geht man eher nicht so den Weg, wie der es gemacht hat quasi, oder man geht halt den Weg, der dazu geführt hat, dass so ein großartiger Wein entsteht. Und wir waren jetzt auch gerade vor, ich glaube 4 Wochen waren wir jetzt mit den 5 Freunden, hatten wir eine kleine Reise ins Burgund. Und das haben die ja früher viel öfters gemacht. Das ist ein bisschen abgeflacht. Und ich muss sagen, da allein da schon, das waren gerade mal 2 Tage. Und da hab ich auch so viel gelernt, alleine vom Franz, von den 2 Rebhölzern oder vom Kunde oder vom Friedrich. Die waren alle da dabei. Und allein dadurch, dass wir da so viel probiert haben und uns ausgetauscht haben, das
ist ein Schatz,
ist,
ne?
Schon, ja. Ist ein Schatz, ja, ist viel, viel wert. Und durch die, der man lernt einfach da voll viel. Die kennen sich da richtig gut aus, da unten, und das hat, fand ich richtig cool, muss ich echt sagen.
Und das war das erste Mal für dich?
Auf Reisen, ja. Ja, das war auch meine erste Reise.
Und wie nehmen die anderen Jungen, die Rebhölzer und Franz und so weiter, wie nehmen die dich auf?
Ich glaube ganz gut, hoffe ich mal.
Ja, schön.
Nee, da gab es noch nie Probleme, Wolfgang. Also die 5 waren da immer aufgeschlossen, auch für die, von der Junge her. Die Alte wollten ja auch, dass die Jungen dabei sind zum Teil, damit sie was lernen. Und das ist halt die große Stärke auch von den 5 Freunden, dass wir zusammen probieren und zusammen uns austauschen. Und jetzt, wo wir gerade in Burgund waren, weißt du, wenn wir dann zu 8 unterwegs sind, dann kannst du auch mal eine Flasche kaufen oder bestellen, die da als einzelne Person oder zu 2 nicht unbedingt.
Da geht doch mal an Romane Conti.
Zum Beispiel, ja. Dann kostet es halt immer ein bisschen was, aber dann haben die jungen Leute auch mal was probiert. Mhm. Die können dann sagen, das gefällt mir, da gefällt mir nicht, oder das ist der Stil, der mir gefällt. Und das ist halt. Da habe auch ich unwahrscheinlich viel gelernt.
Ist Burgund immer noch Inspirationsquelle?
Ja, absolut. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Jedes Mal finde ich irgendwas, was mich interessiert, oder ein kleinerer Betrieb oder ein Annehmbetrieb vielleicht auch mal. Und das sind Weine, da orientieren wir uns einfach dran.
Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Die nicht schon in den sehr warmen Jahrgängen, gerade in den besten Grand Cru-Lagen, mit Wärmeproblemen, Trockenheitsproblemen zu kämpfen?
Bestimmt haben sie das, aber die haben ja auch, Wolfgang, wir haben auch in unsere Grand Cru-Lage, da muss man auch überlegen, ob die heiße Jahre so positiv dann für die Weine sind oder für die Rebe. Muss ich ganz ehrlich sagen, zugeben.
Ja.
Oder für die Rebsorte zumindest.
Ja. Ja, ja. Wir haben noch viele Themen, die wir besprechen könnten. Ihr habt ja auch das Thema Sekt ausgebaut, ne?
Genau.
Ja. Ja. Ich habe gerade noch mal mein Buch aus 2010 liegen und lese den letzten Satz, den ich dort formuliert habe. Ich lese ihn mal, zitiere ihn mal. Nun bleibt abzuwarten, auf welchen Bahnen das Weingut nach der Betriebsübergabe weiter segeln wird. 2010, ne, da war gerade die Zeit, wo Kerstin und du, Bruno, das Ruder übernommen haben. Thomas war natürlich noch immer dabei. Was würdet ihr sagen, Bruno, was würdest du sagen, auf welchen Bahnen segelt es heute?
Ich denke, wir haben uns positioniert, zumindest bei unserer Kundschaft. Die Leute wissen, was für einen Stil wir haben. Obwohl die wirtschaftliche Lage vielleicht nicht ganz so positiv ist, denke ich, wir sind auf einem guten Weg und werden auch weiterhin versuchen, immer Top-Qualität aus jedem Jahrgang herauszuholen, wie es schon mein Schwiegervater gemacht hat. Und ich denke, das ist auch eine Stärke von uns. Ich denke, das ist auch wichtig für die Zukunft.
Jakob, siehst du es genauso oder ein bisschen nuancierter?
Nee, sehe ich es genauso. Also wir haben uns positioniert, wir sind auf einem guten Weg. Auch früher hatten wir ja sehr viel Holzeinsatz und das hat sich jetzt auch sehr gut eingependelt. Nicht zu prägnant, aber auch nicht zu wenig. Genau richtig für unser Empfinden. Und das sehen auch unsere Kunden so. Und wir sind auf einem sehr guten Weg. Es gibt zwar Veränderungen irgendwann, aber die gibt es ja laufend, andauernd, egal wo.
Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben.
Und, ja,
genau.
So muss man das sehen. Ja, ja. Gisela kocht, alle sitzen zusammen. Wenn dieser Riesling hier auf dem Tisch stünde, worüber würde geredet?
Zum einen über den Jahrgang, wie der Jahrgang war, weil er jetzt ja auch schon 8-9 Jahre alt ist. Ja, vielleicht auch, was der Thomas dazu sagen würde, wie er sich entwickelt. Thomas war ja auch so ein Fanatiker von so reiferen Jahrgängen. Und da würde dann drüber philosophiert.
Was würde er sagen zu diesem 2017er GG?
Der Thomas würde mit seinem sagen, sell ich wie, wie beim Elsa sagen, sell ich wie, hat er immer gesagt. Also, wenn er ihm geschmeckt hat.
Oder er hat auch oft zitiert oder gesagt, er geht widerstandslos rein.
Ja, der tut auch nie mehr weh oder nie mehr so weh wie am Anfang.
Ja. Lieber Bruno, lieber Jakob, ich danke euch ganz herzlich. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, es war auch für die Hörer und Hörerinnen ein sehr schöner Einblick in das Familienleben, in die Art, wie ihr denkt und welche Weine ihr mögt und macht. Habt eine gute Zeit und einen guten Jahrgang 2026.
Vielen Dank, Wolfgang. Und dir auch alles Gute und bleib gesund.
Ja,
dass wir uns mal wiedersehen.
Ja. Ciao.
Danke, dass wir dabei sein dürfen. Ciao.
So, ihr Lieben, das war die Episode mit Bruno und Jakob Schimpf vom Weingut Siegrist in Leinsweiler. Was mir besonders gut gefallen hat, ist diese ruhige Form von Kontinuität. In einer Weinwelt, in der Veränderung oft laut erzählt wird, als Bruch, als Neuanfang, als Befreiung von der Vergangenheit, hört man hier etwas anderes. Das Weingut Siegrist verändert sich, aber es tut das nicht gegen die eigene Geschichte. Es verändert sich aus ihr heraus. Da ist Thomas Siegrist, der im Gespräch immer wieder anwesend ist, obwohl er nicht mehr mit am Tisch sitzt. Als jemand, der probiert hat, der geprägt hat, der Genuss und Anspruch zusammengebracht hat. Da ist Bruno, der diese Prägung aufgenommen und weitergeführt hat. Mit einem eigenen Blick, aber ohne den Drang, das Erbe umzuschreiben. Und da ist Jakob, der junge Winzer, der durchaus Ideen hat. Bio, Konzentration auf bessere Flächen, behutsamere Extraktion beim Pinot, vielleicht hier und da ein anderer Trubanteil, ein anderer Zugriff im Keller. Aber er formuliert diese Ideen nicht als Revolution, eher als präzise Arbeit an Stellschrauben. Das ist vielleicht die eigentliche Stärke dieser Episode. Sie zeigt, dass Zukunft nicht immer dort beginnt, wo man alles anders macht. Manchmal beginnt sie dort, wo eine nächste Generation versteht, warum etwas gut war und dann genau genug hinschaut, um es weiterzuentwickeln. Auch die Weine erzählen davon. Der Chardonnay steht nicht auf der Seite der modischen Schlankheit. Er bekennt sich zu Dichte, Holz, Textur und Reifefähigkeit. Der Sonnenberg Riesling 2017 wiederum zeigt, dass große Weine manchmal erst mit der Zeit ihre eigentliche Spannung freigeben. Und vielleicht ist das auch ein schönes Bild für diesen Betrieb. Man muss ihm nicht nur zuhören, man muss ihm Zeit geben. Wenn ihr solche Gespräche nicht nur gern hört, sondern Wein insgesamt tiefer verstehen wollt, Herkunft, Stil, Sensorik, Rebsorten, Böden, Klima- und Kellerentscheidungen und die Frage, warum ein Wein im Glas so wirkt, wie er wirkt, dann ist vielleicht auch meine Weinkenner-Masterclass interessant. Dort nehmen wir uns ein halbes Jahr Zeit, um Wein systematisch zu vertiefen, mit Live-Webinaren, Verkostungen, Gastwinzern, Lernmaterialien und viel Arbeit am Glas. Mehr Informationen findet ihr über den Link in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine Bewertung, über ein Abo und natürlich darüber, wenn ihr sie weiterempfehlt. Besonders an Menschen, die Wein nicht nur als Produkt, sondern als Familiengeschichte, Handwerk und Herkunft verstehen. Mein Dank geht an Bruno und Jakob für ihre Offenheit, ihre Zeit und die Weine im Glas. Das war Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staudt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und auf Wiedersehen.